Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Für zwei Eltern in Ingolstadt bricht am 16. August 2022 eine Welt zusammen. Ihre Tochter liegt, so glauben sie, tot in ihrem Auto, brutal ermordet mit 56 Messerstichen. Doch der Mordfall nimmt bereits am nächsten Tag eine unglaubliche Wendung, denn das angebliche Opfer ist quicklebendig und wird zusammen mit einem Komplizen festgenommen. Die junge Frau soll gezielt auf Instagram nach einer Doppelgängerin gesucht haben, um sie zu töten und selbst unterzutauchen. Die Tote im Auto ist eine 23-Jährige aus Eppingen bei Heilbronn. Als Doppelgängerinnenmord macht der Fall bundesweite Schlagzeilen und löst Fassungslosigkeit aus. Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und bei mir zu Gast ist heute mein Kollege Patrick Geiten. Hallo Patrick, schön, dass du da bist heute bei uns im Studio.
Hallo, ich bin gern da.
Ja, also Patrick hat seine Premiere bei uns heute und er lebt und arbeitet in München und schreibt für die Südwestpresse über alles, was in Bayern passiert, aber auch in Österreich. Also guckst du dann auch quasi auch jeden Tag zu, wenn Markus Söder mal wieder Schweinshaxe zum Frühstück isst?
Den Söder muss man auf jeden Fall sehr streng immer im Blick haben, weil er mit jedem Tag mit was Neuem um die Ecke kommen kann. Allerdings Schweinshaxe wird er, glaube ich, nicht viel essen, weil er ist ja ein sehr patriotischer Franke, der dann das fränkische Schäufele bevorzugt.
Ja, also die Akte Söder, der kulinarische Podcast der Verbrechen, ist heute nicht dran. Es geht um einen spektakulären Fall heute. Patrick war über Wochen und Monate auch im Prozess zu diesem Fall. Und das muss ja auch eine ganz eigene Geschichte gewesen sein. Wie oft bist du da kopfschüttelnd da gesessen oder was sind so deine Erinnerungen?
Ich bin ziemlich oft kopfschüttelnd da gesessen. Es war sicher der wichtigste Prozess für mich 2024. Ganz, ganz lange Tage, an denen eigentlich nichts für die Öffentlichkeit Interessantes passiert wäre, wo viel über Verfahrensdinge, über ob Zeugen geladen werden oder nicht. Also es war wirklich sehr, sehr langwierig. Und ich denke, das Interessanteste oder das Prägendste war eben, dass es von den beiden Angeklagten keine oder nur eine sehr unvollständige Aussage gegeben hat und von dem anderen überhaupt nichts. Hat gar nichts gesagt im ganzen Prozess und das ist dann ja, denn auch am Ende unbefriedigend.
Ja, es ging einiges durcheinander, es war zäh, eine große Wirrnis, ein Gestrüpp, aber das lichten wir jetzt, das Chaos, soweit wir das können. Jetzt hier für Stück und steigen dann gleich ein in den Doppelgängerinnenmord von Ingolstadt.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Ja, wir haben es schon gesagt, die Tat spielt sich ab im August 2022. Für die Öffentlichkeit beginnt es mit einer Leiche. Die liegt nachts in einem Auto in Ingolstadt und wird gefunden von den Eltern, die ihre Tochter vermissen, nachher suchen und dann vermeintlich auch finden. Was passiert da?
Ja, es wurde nachts in Ingolstadt die Leiche von einer jungen Frau gefunden auf dem Rücksitz eines schwarzen Mercedes-Coupés und sie war vermisst worden über mehrere Stunden. Die Eltern hatten sie gesucht und sind davon ausgegangen, dass es sich bei der Leiche um ihre Tochter Charaban K. handelt, da sie ihr zumindest auf eine gewisse Weise wohl ähnlich gesehen hat. Es war nachts, man hat durch das Auto geschaut, hat auch nicht so sehr viel sehen können und Eltern sind in Panik ausgebrochen, Polizei ist gekommen.
Ja, zunächst glaubt man da also tatsächlich, das ist die Leiche von Charaban K., aber ziemlich schnell stellt sich raus, nee, da stimmt was nicht.
Ja, also es war eine andere Frau. Daraufhin hat man schnell sich überlegt oder geguckt, wo ist denn die Besitzerin des Autos, nämlich Charaban K. Es hat sich dann ziemlich schnell in deren ganzen Freundeskreis, in deren Szene herumgesprochen, dass sie in Ingolstadt ist, dass sie nicht tot ist, dass es aber eine Tote gegeben hat. Sie wurde gesucht von der Polizei und dann auch gefasst noch am nächsten Tag.
Gefasst und gleich noch eine weitere Person dazu.
Genau. Und als zweites, wie sich dann herausgestellt hat, ihr Mittäter oder Mitbekannter, Shekir K., ein Kosovare, der auch gesucht wurde und wo man davon ausgegangen war, dass er mit dabei war bei, wie sich dann herausgestellt hat, bei dieser Tat, bei diesem Mord.
Also das vermeintliche Opfer ist noch am Leben, wird festgenommen, aber wer ist dann die Tote?
Die Tote hat sich herausgestellt als eine jüngere Frau aus Eppingen bei Heilbronn, als Khadija O. Sie war damals 23 Jahre alt, war Beauty-Bloggerin. Und man hat dann sehr schnell überlegt, was kann das Motiv gewesen sein für diese Tat. Und dadurch ist dann diese Doppelgängerinnen-Theorie entstanden, dass man vermutet hat, dass man Kontakt zu ihr aufgesucht hatte von Ingolstadt nach Eppingen über das Internet, über soziale Netzwerke und dass man nach einer Person gesucht hat, die so ähnlich aus oder ähnlich aussah wie Charaban K. Und man hatte die Theorie, dass Charaban K. untertauchen wollte und sozusagen die Tote als sich selbst darzustellen.
Also so langsam schält sich dann also hier ein bizarres Verbrechen heraus oder die Geschichte eines bizarren Verbrechens. Wir werden ja noch viel sprechen über die Hintergründe, die Theorien zum Motiv, die Kontaktaufnahme über Instagram und dann auch so ein wirres Geflecht aus Freunden und Familie über falsche Spuren und ungeklärte Fragen vielleicht. Aber wenn wir jetzt vielleicht einmal zu Beginn das Verbrechen so schildern, wie es abgelaufen ist laut Staatsanwaltschaft und so viel können wir auch schon verraten, letzten Endes auch laut Gerichtsurteil.
Ja, Charaban K. hatte in den Tagen zuvor sehr massiv auf Instagram Kontakt gesucht zu jungen Frauen, die ihr ähnlich sahen, hat ihnen da immer eine Beauty-Behandlung, eine Beauty-Laser-Behandlung angeboten, kostengünstig, kostenfrei, obwohl sie auch gar kein Lasergerät hatte und es war sehr auffällig. Es gab 24 Versuche, jemanden zu finden, dann hat die Khadija Oda angebissen, Charaban K. und ihr Bekannter sind mit ihrem Auto nach Eppingen gefahren, haben sie abgeholt, sind dann kurze Zeit darauf einige Kilometer weiter in ein Waldstück eingebogen. Shekir K. hatte angegeben, er müsse mal pinkeln. Daraufhin sind alle ausgestiegen und er ist gekommen, hat sie, also Khadija O., mit dem Schlagring niedergeschlagen und dann mit insgesamt 56 gezählten Messerstichen umgebracht. Auf dem Weg nach Ingolstadt haben sie dann noch an einem Baumarkt kurz gehalten, um sich zu vergewissern, ob das Opfer tatsächlich tot ist, sind dann nach Ingolstadt gefahren, in die Wohngegend von Charaban K., haben das Auto abgestellt, die Tote lag hinten auf der Rückbank und sind dann erstmal gegangen. Der ursprüngliche Plan war dann in der Nacht das Auto anzuzünden, dass die Leiche verbrannt wird oder zumindest relativ unkenntlich gemacht wird. Dazu ist es dann aber nicht gekommen, weil sie so schnell von den Eltern entdeckt wurden, das Auto. Ja.
Jetzt haben diese beiden jungen Menschen also diese Tat begangen, haben das Auto abgestellt. Was machen sie denn danach?
Danach sind sie offenkundig ziemlich verwirrt und wissen überhaupt nicht richtig, wie sie weitermachen sollen. Also man weiß von Charaban K., dass sie durch die Stadt geirrt ist, dass sie in den Netzwerken verbreitet hat. Wegen ihr ist ein Mädchen gestorben. Sie wurde gesehen und gefilmt in einem Pizza-Lieferservice, wo sie hektisch telefoniert hat. Und es hat sich wohl sehr schnell verbreitet in diesem ganzen Freundeskreis, in dieser Szene, dass da was passiert sein muss.
Und Shekir K., was macht er?
Er war auch verwirrt, aufgebracht, sehr betroffen und hat auch Ähnliches erzählt, dass ein Mädchen gestorben ist und dass er da involviert war. Es war auch so, dass das in dem ganzen wirklich großen, erweiterten Freundeskreis schon kursiert ist mit allen möglichen richtigen, halbwahren, wahrscheinlich auch falschen Dingen, bevor die Polizei überhaupt an die Arbeit ging und gesucht hat.
Wie gesagt, wir sprechen ja später nochmal über dieses schwierige Thema Motiv. Und es steht ja irgendwie im Raum, dass es ja der Plan von Shahrabann K. war, unterzutauchen. Ich glaube, da war ja auch schon der Koffer gepackt und die Reisedokumente irgendwo verstaut und so. Aber was auch immer der Plan war, ihr Verhalten passt jedenfalls nicht dazu. So viel kann man festhalten.
Ihr Verhalten ist da nicht sehr logisch und der Plan war eben sicherlich auch nicht sehr ausgetüftelt oder nicht sehr gut und intelligent logisch durchdacht. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal.
Genau, da kommen wir drauf. Und die Täuschung, die große Täuschung, hat ja auch nur einen Tag angehalten.
Ja.
Also wir sind da jetzt schon ein bisschen dran. Der Fall ist ja eine gewisse Herausforderung so für das Verständnis. Da ist auf einen Seite diese immense Brutalität, 56 Messerstiche, die Kaltblütigkeit, mit der man es auch irgendwie macht und durchzieht, die Sinnlosigkeit, das absurde Motiv. Aber es geht auch ein bisschen um die Frage nach den Hintergründen und da stolpert man halt so in die Frage rein, ja, wer kennt eigentlich wen, wer weiß was, wer hat was mit wem und was stimmt eigentlich von diesen Legenden, die dann irgendwie so kursieren und auch in diesem Freundeskreis, der da wohl eine ganz große Rolle spielt und irgendwie auch vor der Polizei schon alles weiß. Jetzt fangen wir vielleicht, um das mal aufzudröseln, mit dem Opfer an, das ist noch verhältnismäßig einfach. Khadija O. aus Eppingen, sie ist ja ebenfalls 23, wie Shahrabann K. auch zu dem Zeitpunkt. Und wird ja nichtsahnend in so eine Todesfalle gelockt, aber sie kannte ihre Mörder gar nicht.
Genau, sie kannten sich nicht. Khadija O. ist algerischer Herkunft gewesen, hat ein ziemlich hartes Leben hinter sich gehabt. Es ging ihr in ihrem Elternhaus sicherlich nicht sehr gut. Sie lebte in einem betreuten Wohnen noch als Jugendliche, hat sich sehr reingehängt mit Arbeit, hatte zwei Jobs in der Gastroszene als Bedienung und wird beschrieben als sehr gut gelaunte, fröhliche, ehrgeizige junge Frau, die aber eben auch als etwas gutgläubig galt. Es gibt viele Fotos von ihr, auch kleine Filme im Internet, die hauptsächlich auf diese Beauty-Sachen da abzielen, wo sie verschiedenste Frisuren und Make-ups und alles Mögliche getragen hat und da aber in Eppingen mit ihren Jobs dann ein ganz ordentliches Leben geführt hat.
Du hast ja gesagt, die familiäre Situation war ein bisschen schwierig, um es mal vorsichtig zu sagen, aber sie hatte so eine Freundin, wie so eine Schwester für sie. Ne?
Ja, sie hatte also eine beste Freundin, Leila hieß die war auch mehrfach im Prozess, hat auch mehrfach ausgesagt, war als Zuschauerin, stand da eigentlich jeden Morgen in dieser riesenlangen Schlange für die Zuschauer, es war ja immer wahnsinnig viel Publikum da und sie hat es so beschrieben, dass sie wie eine Schwester für sie gewesen ist und ihre Wesenszüge auch so geschildert und ihr hat man da auch wirklich eine sehr große Betroffenheit angemerkt.
Khadija O. hatte aber auch irgendwie, sie kam ja aus Eppingen bei Heilbronn, irgendwie einen Bezug zu Ingolstadt, kommt dann irgendwie raus im Prozess. Es gibt da einen gemeinsamen Bekannten und eine seltsame Zufälligkeit,
Fragezeichen. Ja, was sich nie richtig auflösen ließ. Also es gibt aus Ingolstadt einen Furkan, auch einen jungen Mann, der sich als Rapper betätigt und beruflich beim Lebensmittelladen gearbeitet hat. Und der hat sich zumindest als Freund von Khadija O. gesehen. Die hatten sich auch über Datingportale kennengelernt. Er hatte da auch ausgesagt. Sie hatten sich zweimal für mehrere Tage gesehen. Es war eine Beziehung in den Anfängen, ohne dass da irgendwas schon gelaufen wäre, aber er kam dann sehr, sehr aufgebracht da als Zeuge, hat die Verteidiger beleidigt, hat sich da so als der super coole Macker aufgeführt, hat dann gesagt, ey, was will der alte Mann hier im Gericht zum Anwalt, hat es so dargestellt, dass seine Freundin umgebracht worden sei. Das hatte die Leila relativ oder ziemlich relativiert. Die hat gesagt, es seien Bekannte gewesen und Und die Khadija hätte auch vorgehabt, diese Beziehung auslaufen zu lassen. Jedenfalls hat dieser Furkan eben auch, kannte eben auch die dann verurteilte Mörderin, Shahraban K. Er hat mal bei ihr übernachtet aus irgendwelchen Gründen. Und das ist so, das, so ein Link, der einzige Link zwischen Täter und Opfer. Es konnte eigentlich letzten Endes nicht aufgeklärt werden. Das Gericht und auch die Nebenklägerin, also die Klägerin von dem, vom Vater des Opfers, waren der Ansicht, dass das eine Zufallsbekanntschaft war, dass es ein Zufall war.
Ja, das ist eine von den seltsamen falschen Spuren, die wir da mal schon mal angerissen haben. Jetzt kommen wir zu dem Täter, Shekir K., sozusagen der willige Vollstrecker, so wird es dargestellt, bei diesem Mord. Was wissen wir über ihn?
Er hat gesagt, er ist offiziell von Beruf Maler. Er wurde von den verschiedensten Bekannten als ja, sehr versöhnlichen Menschen geschildert, als Familienmensch, als jemand, der keinen Stress haben möchte, der die Harmonie sucht, der gerne kifft. Er ist aufgetreten als sehr korrekt angezogen, wie so ein Büromensch, wobei ich jetzt Büromenschen nicht beleidigen möchte dadurch, aber mit ordentlich mit Hemd frisiert, sehr gut gestutzter Bart, Brille und hat aber eben leider kein Wort gesagt in dem ganzen Prozess. Er war auch in dieser größeren Szene in Ingolstadt, die hauptsächlich eben migrantisch geprägt war, da immer wieder unterwegs, aber er wurde so als ruhig, sympathisch, vielleicht ein bisschen naiv beschrieben.
Und seine Rolle in dem Fall ist ja, er ist der Haupttäter.
Also er ist der Haupttäter, ja.
Er führt die Messerstiche aus,
ja.
Im Auftrag von Shahraban K., so ja. Heißt es in der Anklage, aber die kennen sich noch gar nicht so lange.
Die haben sich erst 2 Wochen zuvor etwa kennengelernt, öfter getroffen, waren kein Paar, waren nicht zusammen, waren befreundet. Und sie hat ihn offenkundig da eben als Mittel, als Mann fürs Grobe missbraucht, sich da in sein Vertrauen eingeschlichen und als Motiv für seine Tat, also für seine wirklich unglaubliche, brutale Tötung, wurde genannt dann auch vom Gericht, dass es eben entweder, sie hat ihn um den Finger gewickelt, er war in sie verliebt, er wollte da was für sie tun, oder sie hat ihm Geld gegeben, ist aber unbekannt.
Dann nähern wir uns hiermit Shahraban K. an, die ja als die Drahtzieherin gilt, dieses Verbrechens, als treibende Kraft hinter diesem bizarren Mord. Erzähl uns doch mal zuerst was über sie und ihre Vorgeschichte.
Sie war bei der Tat 22 und bei der Verurteilung 24 Jahre alt, ist eine Deutsch-Irakerin mit auch deutscher Staatsangehörigkeit, kommt aus der Volksgruppe der Jesiden, das ist eine sehr kleine Gruppe, die angesiedelt ist, ja, Nordtürkei, Irak, Teile von Iran. Es gibt nur so insgesamt 1 Million Jesiden. Dazu muss man auch wissen, die Jesiden sind weder Muslime noch sind sie Christen. Sie haben eine eigene Religion und sie war da sehr in diese Familienstruktur eingebunden mit Eltern und Geschwistern. Sie hatte dann auch einen Mann geheiratet aus der Gruppe der Jesiden. Das war von den Familien auch sehr gewünscht, dass man da so, oder ist gewünscht, dass man so innerhalb seiner Volksgruppe bleibt. Sie ist eine sehr, oder als sehr aufbrausende Person geschildert worden. Es gab in der Ehe Gewalt, die von ihr ausging. Sie hat ihn mal mit dem Auto angefahren, hat dann mal seinen Kopf gegen ihn Bartspiegel gedonnert, woraufhin er da sogar zu Gericht gegangen ist, dann so ein sogenanntes Näherungsverbot erreicht hat, also dass sie sich ihm gar nicht nähern darf auf einem bestimmten Radius. Dann gab es immer wieder Zeugenaussagen, die gesagt haben, sie wollte ihn aber unbedingt wiederhaben, weil es nicht geklappt hat. Sie hat einen Beauty-Salon betrieben, er in der gleichen Gewerbeeinheit als Friseur gearbeitet. Dann war die Trennung also endgültig von ihm ausgegangen und für sie war das ein totaler Absturz ihres Lebens. Also sie hat da sozusagen ihren Job verloren, ihre Wohnung verloren, ihre familiären Bindungen waren angeknackst. Es war schon so, dass sie da vor dem Nichts stand.
Diese Trennung ist noch relativ frisch zu dem Zeitpunkt, als der Mord passiert. Das sind, glaube ich, 6 Wochen oder so vergangen. Also es handelt sich bei Shahrabaan K. um eine Frau, der gerade ihr Leben um die Ohren geflogen ist, komplett. Ich habe in einem Artikel gelesen, sie hat zum Teil im Auto geschlafen und in Hotels geschlafen, weil sie keine Wohnung mehr hatte. Und scheinbar in diesem Moment zu allem bereit ist, weil sie sucht ja mehr oder weniger offen in ihrem Freundeskreis nach einem Mörder. Und auch nicht zum ersten Mal.
Da muss dann diese Idee gereift sein, auszusteigen, nochmal ein völlig neues Leben zu beginnen und ja, jemanden zu suchen, der für sie mordet, damit sie, wie auch immer, untertauchen kann. Für dieses Untertauchen, da gibt es etliche Indizien oder Hinweise, dass das ihr Plan war. Sie hat immer wieder im Freundeskreis gesagt, was passieren würde, wenn sie tot ist. Sie hat ihr einen Koffer gepackt mit Reisedokumenten. Sie hat beklagt, wie schlecht es ihrem Bruder gehen würde, wenn sie nicht mehr da wäre. Sie hat sich erkundigt im Internet, was passiert mit den Schulden, die ein verstorbener Mensch hinterlässt. Sie hatte immer wieder geschrieben, ich bin bald weg. Sie hat von einem großen Plan gesprochen, geschrieben, ich werde kranke Sachen machen. Kurz vor der Tat hat sie ja auch den Benzinkanister gekauft beim Baumarkt und mit Benzin befüllt, mit dem Plan, das Auto abzufackeln. Im Vorfeld war sie auch schon mal nicht gerade zimperlich gehandelt. Sie sah das Ende der Beziehung dadurch verursacht, dass ihr Schwager, also der Bruder ihres Mannes, da ständig dagegen gearbeitet hat und diese Beziehung zerstören wollte. Darauf hat sie sich auch einen Helfer, Bekannten gesucht und dem einen Mordauftrag erteilt an diesem missliebigen Schwager, ihm dafür 10.000 Euro geboten, 5.000 Euro angezahlt. Der hat aber das Geld genommen und war nie wieder gesehen. Aber sie hat da auch sich das auch sehr, sehr genau überlegt, hat ihm vorgeschlagen, sie sollte ihn umbringen, dann den Leichnam an den Starnberger See fahren, dann ihm eine Badehose anziehen und in den See versenken, damit es aussieht, als ob er an einem Badeunfall gestorben sei. Das sind aber, also dieser Plan wie auch dieser Doppelgängerin-Plan zeigen doch sehr gewisse intellektuelle Mängel, würde ich mal sagen.
Da kommen wir auch noch drauf, aber sie sucht ja immer auch Handlanger, die die Arbeit für sie machen und hat auch im Freundeskreis, wenn ich es richtig weiß, schon öfter mal rumgefragt, ja, also wir wären ja hier bereit, einen Mord zu begehen und dieses Gelaber, sag ich mal, nimmt keiner so richtig ernst und dann hat sie aber Shakir gefunden. Oder? Kann man das so sagen?
Genau.
Der plötzlich die Sachen ernst nimmt, die sie von sich gibt.
Ja. Also diese Suche nach Mörder, sie hat sich auch erkundigt, wo man Waffen kaufen kann. Also das wurde nicht ernst genommen.
Es gibt ja in diesem Fall so ein bisschen zwei Narrative, ich glaube, die um Shahrabaan K. schwirren. Einerseits ist ja so die Rede, und da interpretieren wir vielleicht manchmal auch ein bisschen als deutsche Mehrheitsgesellschaft ein bisschen mehr rein, als da vielleicht war. Diese Rede von, ja, das sind traditionelle Familien, die haben sie eingeengt. Das Jesidentum hat so ganz strenge Regeln und religiös und die Ehe wird überwacht und was auch immer. Sie werde da quasi wahnsinnig eingeengt, sodass sie da raus will. Und das wäre im Prinzip der Plan, der Fluchtplan gewesen. Und andererseits, was du so erzählst, ist sie ja offensichtlich in so einer Clique unterwegs, mit dem man um die Häuser zieht, wo man auch mit anderen Jungs zusammenkommt, die in einem Artikel so als Möchtegern-Gangster beschrieben werden und hat ja auch diverse Verehrer, wie wir jetzt schon gehört haben, auch so an der Hand. Und sogar ihr Ex-Mann hat Angst vor ihr, von ihr verprügelt zu werden. Also welches Bild von diesen beiden stimmt denn nun eher?
Ich denke, das schließt sich überhaupt nicht aus. Es ist jetzt meine Interpretation aus dem, was man im Prozess so gesehen hat, aber es ist, denke ich, durchaus möglich, dass diese jungen Menschen durchaus in diese Familien eingebunden sind oder eingebunden werden, dass sie aber auch eine familiäre Bindung bestehen. Also die Eltern von ihr waren auch mehrfach beim Prozess. Sie hat dann die Mutter versucht zu umarmen oder sich näher zu kommen. Also sie hing da schon sehr dran. Und gleichzeitig denke ich, dass man sich das nicht so vorstellen darf, dass die jetzt die ganze Zeit nur zu Hause sitzen und brav sind, sondern dass die ihre Gruppen suchen und dass sie ihre Gruppen eben draußen finden und da auch durchaus ganz andere Dinge anstellen, als, ja, als vielleicht normal sind.
Jetzt haben wir, glaube ich, so ein bisschen die Konturen geschildert in dieses Knäuel aus Beziehungen, in denen dieser Fall spielt und auch ein bisschen die möglichen Motive gestreift. Für die Anklage ist ja klar, dass Khadija O. deswegen sterben sollte, weil Shahraban K. eben ein neues Leben anfangen wollte. Und diese Doppelgängerin-Geschichte ist ja auch die Story, die sich bundesweit verbreitet, wo dann auch Boulevardmedien, überhaupt Medien, natürlich darauf anspringen, weil es so unglaublich klingt. Im Januar 2024 beginnt dann der Prozess im Landgericht Ingolstadt. Du warst oft dort für uns. Es wird fast ein Jahr dauern, haben wir schon gesagt, bis ein Urteil fällt. Was waren denn so deine Eindrücke im Gerichtssaal, ganz allgemein?
Es war ein sehr großes Interesse, vor allem auch von der Bevölkerung. Man hat natürlich versucht, die beiden Angeklagten so genau zu mustern und zu überlegen, wie die aufgetreten sind, hat sich das genau beobachtet. Sie sind beide immer in Fußfesseln vorgeführt worden, weil man auch von ihrer Gefährlichkeit ausgegangen ist, weil sie ja auch diesen vorherigen Mordauftrag schon begangen hatte. Der Angeklagte, der Shekir K., hatte aus dem Gefängnis heraus noch eine Todesliste geschickt an einen Mitgefangenen, der in Freiheit war, auf der Namen standen von Zeugen, die beseitigt oder eingeschüchtert werden sollten. Also man ging schon davon aus, dass die nicht ohne sind. Bei ihr, bei Shahraban K., sie hat eben sehr dieses Muster eines schutzbedürftigen, anhänglichen, jüngeren Frau gegeben, die eben auch sehr genau gewusst hat, wie sie sich verhält, wie sie manipulieren kann, wie sie auch durch ihr Aussehen, also sie sieht auch nach herkömmlichen Maßstäben gut aus, ist da von ihren Anwälten da immer so umringt worden, dass sie nicht fotografiert wird. Da gab es auch körperlichen Kontakt und so näher intimere oder Gespräche, die als etwas intimer aussehen. Also sie wurde von der Psychiaterin dann auch beschrieben als sehr ich-fixiert, als sehr manipulativ, ein Stück weit als narzisstisch, dass ihr in ihrer Selbstwahrnehmung die Dinge, die sie betreffen, überhöht sie sehr und die Dinge, die andere betreffen, sind für sie relativ wenig von Bedeutung.
Ein Jahr lang dauert dieses Verfahren am Ende fast und manchmal glaubt man ja, es geht nie zu Ende. Du hast schon gesagt, es ist zum Teil sehr zäh, die Gerichtstage und einige Blüten schauen wir uns ja noch an, aber wie verhalten sich denn jetzt die beiden Angeklagten zu den Vorwürfen? Also gibt es da ein Geständnis? Oder?
Hätte man erwartet. Es gab nach 4 oder 5 Verhandlungstagen eine sogenannte Einlassung von Shahraban K., also eine Aussage, die sie abgelesen hat, die aber absolut lückenhaft war und in der sie eigentlich nur das zugegeben hat, was man ihr ganz klar zweifelsfrei beweisen konnte. Also dass sie da gefahren ist mit ihrem Auto, also sie war mit dabei, hat die Tat nach ihrer Aussage beobachtet, aber will nichts damit zu tun gehabt haben. Also das ist so absurd, wie das klingt. Also sie sei dazu unter Druck gesetzt worden, sie sei gezwungen worden. Näheres wurde nicht erläutert, warum. Sie hat dann die Tat miterlebt, will sich dann noch versucht haben, sie zu verhindern und zu rufen, dass Shekir K. aufhören solle und so, sei danach wie gelähmt gewesen, komplett schockiert, vollkommen überrascht, hat von nichts gewusst und ist dann aber mit oder saß ja am Steuer, als sie da zurückgefahren sind. Und das war dann diese Aussage und da herrschte dann wirklich große Ratlosigkeit, was man mit sowas anfangen soll. Es ist eben das Prinzip der Verteidigung, auch einer richtigen Verteidigung, dass man nur erstmal so viel zugibt, was eigentlich komplett offensichtlich ist und sagt, alles andere muss einem erstmal nachgewiesen werden. Und bei Shekir K. fand ich jetzt am bedauerlichsten, dass sich da dessen Verteidigung eben dazu entschlossen hat, dass er einfach überhaupt gar nichts dazu sagt. Es blieb dann eben eine ja, bis zum Schluss an ein völliges Stochern im Nebel, so ein Stück weit nach dem Motiv, nach was jetzt sich tatsächlich wie ereignet hat. Es hat dann medial auch zu unglücklichen Dingen geführt, weil da halt interpretiert wurde und gemutmaßt wurde und spekuliert und was dann eben der Wahrheit auch nicht dienlich war manchmal.
Sie schiebt also die ganze Schuld Shikir K. zu, der schweigt. Und der Prozess ist ja lang und zäh, haben wir schon gesagt. Und es gehört ja auch dazu, dass die Verteidiger schon massiv versuchen, das Narrativ so ein bisschen umzudrehen. Wir müssen ja vielleicht mal kurz über die Verteidiger von Shahraban K. sprechen. Das ist nämlich unter anderem der Anwalt Alexander Stevens, der selbst in einem Crime-Podcast des Bayerischen Rundfunks unter Verdacht mit dabei ist und den auch moderiert mit einer Kollegin zusammen. Und das ist auch bemerkenswert, während des laufenden Prozesses als Anwalt über diesen Fall plaudert, wo er selber die Shahraban K. vertreten hat und den auch nutzt, um seine Sicht der Dinge massiv zu platzieren und dass er auch wirklich, ich glaube, auch im Gerichtssaal dann eben ganz schön Rabatz macht. Also er kritisiert die Ermittler und versucht alles in Zweifel zu ziehen und sagt, also die Doppelgängerin-Theorie, die kommen ja aus den Boulevardmedien und die Ermittler hätten sich davon Karren spannen lassen und es sei ja alles Quatsch und gar nicht bewiesen und in Wirklichkeit müsste man mal da die Vorverurteilung, denn Vorverurteilung ist ein wichtiges Thema, beenden gegenüber seiner Mandantin. War das auch so die Zielrichtung im Gerichtssaal, da wirklich auch richtig auf Konfrontation zu gehen und quasi alles anzugreifen, absolut, was die Staatsanwaltschaft gemacht hat?
Ja, also es war eine absolut aggressive Verteidigung. Man kann das machen als Anwalt natürlich. Ich denke auch, ein Anwalt kann sich natürlich öffentlich äußern. Also die werden ja auch vor dem Gerichtssaal immer gleich befragt, was sagen sie? Und dann sagen sie das so und so. Ob man das jetzt als Podcast noch verbreiten will, das finde ich auch sehr fragwürdig. Es waren ja insgesamt vier Anwälte, ein Pflichtverteidiger und dann drei sogenannte Star-Verteidiger, wo der Herr Stevens da der Prominenteste war. Es hat angefangen mit einem Hagel an Anträgen, dass zu wenig Zeit besteht, die Akten zu lesen. Dann da wurde das schon mal zwei Verhandlungstage ausgesetzt, damit die Akten gelesen werden konnten. Und es gab halt wegen allem und jedem Zwischenanträge, Befangenheitsanträge, Anträge auf Aussetzung des Verfahrens. Es gab die Beschwerde, dass die Angeklagte im Gefängnis zwar einen Laptop hat, aber ihr die neuesten Unterlagen nicht auf den Laptop draufgespielt worden seien und sie so deshalb ihre Verteidigung nicht richtig machen könnte. Es gab viele Befangenheitsanträge gegen das Gericht. Und es gab auch jede Menge Beweismittelanträge auf Vorladung von noch verschiedensten Zeugen, wo auch offenkundig war, dass das nicht sehr viel bringen würde. Das mag alles sehr unerfreulich wirken. Prozess, Richter hat im Urteil auch von Prozessverschleppung oder versuchter Prozessverschleppung gesprochen, aber es ist das Recht.
Ja, also ich persönlich finde es ja immer ein eindrucksvolles Schauspiel, wenn man so einen Anwalt, ich habe da auch schon einige erlebt vor Gericht, der mal so richtig alle Register fährt und mit scharfer Munition schießt, finde ich schon immer ein gutes Schauspiel und so. Dann denkt man sich immer, ja, von so einem möchte ich auch mal vertreten werden. Leider habe ich es auch selten erlebt, dass es dann wirklich
dass es dann erfolgreich war.
Erfolgreich
also in dem Fall eben auch nicht, auch nicht erfolgreich. Aber man sieht schon, wie da auch ein sehr, sehr großes Ego präsentiert wird.
Ja, viele Grüße. Eines muss man an dem Zusammenhang aber schon fragen, weil da haben, glaube ich, die Anwälte schon einen Punkt mit dieser Doppelgängerinnen-Theorie, weil wie ähnlich sehen sich die beiden Frauen eigentlich wirklich?
Schwierig zu beantworten. Ich meine, das Todesopfer oder die Ermordete gibt es nur auf Fotos zu sehen. Sie war immer wieder auf verschiedenste Art und Weise geschminkt, frisiert, sah da immer etwas anders aus. Ich würde schon sagen, dass sie relativ ähnlich waren.
Aber jetzt nicht so, dass man sagt, da würden die Geschwister sich verwechseln, eine eigene Zwillinge bei der Geburt getrennt oder sowas?
Das ganz sicher nicht. Aber sie hat ja auch bei ihren Anwerbeversuchen im Internet schon ganz genau beschrieben, wen sie sucht. Also sie hatte immer geschrieben, 22 bis 24-jährige Frau, lange dunkle Haare, dunkler Hautton, eher klein, eher zierlich, keine Tätowierungen. Bei Interessentinnen, die sich gemeldet haben und bei denen da irgendwas nicht gepasst hat, hat sie sofort den Kontakt abgebrochen. Mit der Ähnlichkeit ist, selbst das wurde von dem Verteidigerteam thematisiert, indem man gesagt hat, sie würden sich eigentlich überhaupt nicht ähnlich sehen. Und wenn wir weiße Europäer sagen, dieser Frauentyp ähnelt sich mit langen dunklen Haaren, dunklem Hautton, dann sei das schon eine rassistische Diskriminierung.
Und man muss ja auch sagen, eigentlich sollte das Auto ja angezündet werden und da wäre dann mit der Ähnlichkeit vielleicht gar nicht mehr so viel her gewesen. Und eine andere Theorie, worauf die Verteidiger hingewiesen haben, dass ja das Ganze mit dem Untertauchen gar nicht so stimmen könne, weil ja Charaban K. alles andere gemacht hat, nur nicht untertauchen und auch ein sehr gutes Verhältnis zur Familie habe, also da von wegen unterdrückt werde und eingeengt. Was ist dazu zu sagen?
Ich denke, ihr Verhalten ist da ein Stück weit irrational, spontan, erratisch, nicht sehr tief durchdacht und vor allem nicht sehr gut geplant. Ich denke, sie ist da sehr, sehr launischer Mensch, sehr auf sich fixiert, der irgendeine Ideen macht, das auch umsetzt und dann zum Schluss aber dann eben, der auch die Fähigkeiten fehlen, das dann tatsächlich so durchzuziehen. Und ich denke, es sind auch stümperhafte, auch dumme Verhaltensweisen zu sagen, ich versenke die oder lasse den Leichnam im See versinken, wo jeder, der ab und zu mal einen Krimi im Fernsehen anschaut, sieht, dass das da für die Ermittler immer die erste Frage ist, wo war das der Tatort oder ist das das Auffinden der Leiche, ist das ein anderer Ort? Man hat ja dann auch bei der Khadija O. sofort ausfindig machen können, dass sie eben nicht die Charaban ist. Das lässt sich ja mit einfachsten Mitteln erkennen. Also von daher denke ich, eine Gutachterin hat auch gesagt, sie würde der Angeklagten eher eine etwas verminderte Intelligenz bescheinigen. Also ich denke einfach, dass sie das nicht so im Großen und Ganzen im Blick hat.
Du hast ja gesagt, es gab in dem Prozess viele Aussagen von Leuten aus dem Freundeskreis, alles etwas unfruchtbar, etwas ermüdend, es kam nicht wirklich viel raus. Aber lass uns doch noch auf eine besonders absurde Wolte kommen, die, ja, wenn ich es richtig weiß, auch auf den Verteidiger zurückgehen letztens, nämlich die schwarze Magie, die kurz vor dem Urteil dann noch aus dem Hut gezaubert wurde, als neue heiße Spur. Was sollte das denn?
Es war so, dass man in ihrem Fahrzeug, in der Ablage von der Beifahrertür, kleine Zettelchen gefunden hat. Die waren mit einer Fantasieschrift beschrieben, die aussieht oder die für den Nicht-Kenner aussieht wie Arabisch, die aber eigentlich einfach überhaupt nichts bedeuten. Daraufhin hatte dann die Verteidigung von Schick hier K. den Verdacht oder den Ansatz, dass man da ein neues Mordmotiv finden könnte. Man muss ja auch dazu sagen, dass die beiden Verteidigerteams ja durchaus gegeneinander gearbeitet haben. Die Angeklagten haben sich nicht mehr angeguckt, keinerlei Kontakt und es hat jeder versucht, möglichst viel auf den anderen zu lenken. Deshalb hatten die Verteidiger des Mannes dann die Vermutung, es könnte sich um Schriften von einem jesidischen Magier handeln. Das ist im Jesidentum wohl auch, gibt es, dass die Magiere nicht schreiben können und deshalb als Message, die sie dann mündlich oder übergeben und sagen, da solche Briefchen übergeben und dass dieser Magier, man kann das eigentlich kaum so beschreiben, so absurd klingt es, dass dieser Magier den Auftrag hatte, den Mann zurückzubringen und dass er dafür ein Todesopfer, ein Menschenopfer verlangt hat. Also du musst jemanden umbringen und dann hast du das Menschenopfer gebracht und dann funktioniert die Ehe wieder. Der Mann ist dann identifiziert worden, weil seine DNA im Computer gefunden wurde, wegen irgendeiner anderen Straftat, kam dann auch vor Gericht, war dann relativ erschüttert über diese ganzen Vorwürfe und hat gesagt, das hat damit überhaupt nichts zu tun, das Briefchen sei von ihm, er würde sowas ab und zu mal schreiben für Leute, aber er würde natürlich nie im Leben Menschenopfer verlangen und seine Macht ist da sowieso sehr begrenzt in der jesidischen Community.
Ich glaube, es sollte ein Schutzzauber sein, dass sie gut keine Unfälle baut oder irgend sowas, ne? Die Zettelchen.
Das auch, ja, das waren es in Wirklichkeit.
Das war der eigentliche Zweck.
Das war der eigentliche Zweck, ja. Genau. Ja. Und dazu hat auch das Gericht dann im Urteil gesagt, dass diese ganze geheimnisvolle Aufbauschen von dieser jesidischen Kultur und Religion, dass das ist mit der Tat und mit der Täterin rein gar nichts zu tun hat.
Jetzt sind wir in einige Gänge dieses Kaninchenbaus hinabgetaucht, die dieser Fall so zu bieten hat. War immer wieder auch für Überraschungen gut. Also der Schwarzmagier war, wie gesagt, ganz kurz vor dem Urteil plötzlich im Spiel. Aber ganz am Ende steht ja dann irgendwann dieses Urteil und das Gericht sieht ja die Dinge am Ende dann doch durch diesen ganzen Nebel aus ablenkenden Themen sehr klar. Weil, logisch, der Hergang ist ja eigentlich auch selbst ziemlich klar. Nur die Motive bleiben halt schleierhaft. Oder auch nur schwer nachzuvollziehen. Wie fällt denn am Ende das Urteil aus und wie wird es begründet?
Für die beiden Angeklagten gab es zweimal lebenslängliche Haftstrafe. Shekir K. ohne besondere Schwere der Schuld, also ein Mordurteil. Das bedeutet, dass er frühestens nach 15 Jahren wieder freikommen kann. Für Shahriban K. gab es auch lebenslänglich, allerdings mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das bedeutet, dass sie definitiv wesentlich länger als 15 Jahre im Gefängnis bleiben muss. Der Richter hat selbst gesagt, es sei eine verstörende Tat, in der eben auch bis zum Schluss nicht alles richtig komplett auf den Tisch gekommen ist. Es sei eine Tat, die doch wirklich sehr, sehr besonders ist in verschiedenster Hinsicht. Und die Tat wird begründet mit einer Indizienkette, die aus Sicht des Gerichtes doch so dicht ist, wie das Gericht sagt, dass es sich so abgespielt haben muss und dass diese ganzen Alternativerklärungen, die da geliefert wurden, dass die nicht stichhaltig sind und so nicht sein können.
Du hast es schon mehrfach kurz angesprochen, ein Rätsel bleibt ja die Motivlage von Shekir K. Warum er das gemacht hat, er hat ja im ganzen Prozess dazu nichts gesagt. Ist die Deutung, dass er einfach der perfekte Handlanger war in dem Moment, ein einfach gestrickter Typ, leicht beeinflussbar, vielleicht sogar überangepasst, wollte es allen recht machen oder was müssen wir daraus unseren Reim machen?
Das ist das Einzige, was man daraus schlussfolgern kann. Es war eben insgesamt doch durchaus alles schwierig und auch unbefriedigend in dem Verfahren, weil die eben nichts gesagt haben oder kaum irgendwas gesagt hat und man dann nur über Bekannte und Freunde und Umfeld Aussagen bekommen hat. Und das ist, ich denke, er hat es entweder als eine Art von naiven Gefallen, den er da leisten wollte, oder er war in sie verliebt. Er ist für mich wirklich eine sehr, sehr große Unbekannte in dem Verfahren geblieben.
Und man muss ja dazu sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
Das Urteil geht jetzt zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe, ist jetzt noch nicht angetroffen und es wird einige Zeit brauchen, bis das geprüft wird. Es wird jetzt nicht nochmal ein ganz neuer Prozess gemacht aufgrund von Revision. Also Revision bedeutet, dass geprüft wird, ob das ermittelte Material, ob das vom Gericht richtig gewertet wurde oder ob was vergessen wurde oder ob was überbewertet wurde. Also es wird geschaut, ob im Rahmen der Rechtsordnung da richtig geurteilt wird.
Und der BGH kann dann im Prinzip das Urteil kippen. Wenn das der Fall sein sollte, dann werden wir natürlich per Akte Südwest nochmal drüber sprechen. Vielleicht gibt es dann auch eine Neuauflage zum Stand jetzt. Was ist denn dein Fazit nach dem Fall? Sind aus deiner Sicht noch Fragen offen, die wir nicht schon angesprochen haben? Und geht man dann als Journalist nach über einem Jahr oder nach einem knappen Jahr irgendwie versöhnt mit der Welt raus aus dem Gerichtssaal oder ist man eher verstört?
Ich denke, man geht eigentlich erstmal erleichtert raus, dass das nun zu Ende ist und dass jetzt nicht nochmal irgendein Antrag kam und sich das wieder um 4 Wochen verzögert. Man ist natürlich verstört, weil man doch so eine Art von Tat noch nicht gesehen hat. Sowas wahrscheinlich auch noch nie oder kaum gab, was mich so etwas nachdenklich macht oder was mir immer wieder so aufgepoppt ist, ist wie normal so ein Verfahren auf einmal ist über die lange Strecke. Also wie man da so die Kollegen kennenlernt und so seine Sprüche hat und ein paar Scherzchen macht und dies und das und wie das zum Alltag wird auf einmal. Also so eine unfassbare Tat, wie auch im Kollegenkreis man zum Beispiel über die Angeklagten dann nur noch mit Vornamen geredet hat und gefragt hat, hat die Scharaban heute dies oder das angehabt. Denke ich, ist menschlich, dass man sich an sowas auch irgendwo emotional gewöhnen kann. Man kann nicht immer entsetzt sein, nicht immer total betroffen sein. Man sollte sich dessen aber schon immer wieder vergewärtigen und da auch nicht mit irgendeiner Art von Gleichgültigkeit oder gar Zynismus oder was auch immer da rangehen. Was immer oder was häufig bei sowas zu kurz kommt, ist eben das Opfer. Es wird auf die Täter hauptsächlich geblickt, das Opfer gerät da relativ schnell in den Hintergrund und das ist, denke ich, schade, aber man muss es immer wieder erwähnen. Es ist eben da leider so eine in der Natur der Dinge dann auch. Also es war auch der Vater von Khadija war meistens da, der ja seine Tochter wohl auch nicht immer gut behandelt hat, aber der das ausgehalten hat meistens. Ich habe immer wieder mit der Nebenklageanwältin gesprochen, die den Vater als Nebenkläger vertreten hat und die das auch schon recht ergreifend immer wieder geschildert hat, wie es ihm da geht, dass er an manchen Tagen eben aus psychischen Gründen nicht kommen kann, dass er aber so oft es geht kommen will, dass er sich dem stellen will, dass er gucken will, wie ein Gericht sowas macht, dass er sehen möchte, was das für Mörder sind, und er hat es dann auch geschafft, zum Urteil zu kommen.
Ja, zum Schluss noch ein Blick auf die Opferperspektive. Liegt ein bisschen in der Natur der Sache, weil im Gerichtssaal, im Mordprozess geht es nun mal hauptsächlich um Schuld und Sühne und weniger um die Opfer, auch wenn die natürlich schon mehr Gewicht bekommen haben die letzten Jahre. Damit sage ich vielen Dank, Patrick, dass du uns besucht hast mit diesem denkwürdigen Fall, der dich lange beschäftigt hat. Und wir haben ja auch viele, viele Artikel dazu veröffentlicht, online und in der Zeitung. Aber ich finde jetzt, wenn du es jetzt so erzählst und wenn man sich das wie heute am Stück in einem Podcast mal vornimmt, die ganze Geschichte zu erzählen von Anfang bis zum Ende, da bekommt man schon ein beeindruckendes Gesamtbild. Also vielen Dank, dass du da warst und uns davon erzählt hast.
Sehr gerne und tschüss.
Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Wir haben dieses Jahr noch einiges vor und hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@swp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite swp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.